Tag. Mein Name ist Florian. Ich mache den Echte Papas Podcast, das jetzt auch schon seit gefühlt 50 Jahren. Und es hat sich viel entwickelt, aber wer gleich geblieben ist neben mir, ist natürlich auch mein werter Gesprächspartner.
Dein Co-Host Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und ich finde, dafür, dass wir das schon 50 Jahre machen, haben wir uns gut gehalten. Achso, und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas. Es hat sich nichts verändert in den 50 Jahren.
Ich frage mich, ist das jetzt gut oder schlecht, dass du das so fühlst, als würden wir schon 50 Jahre wie so ein altes Ehepaar hier diesen Podcast machen? Sag jetzt nichts Falsches, Flo.
Ich finde, so eine gewisse Konstante braucht man einfach im Leben. Und ich finde, wenn wir die Konstante für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sind, dann haben wir eigentlich schon viel richtig gemacht.
Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und gehen über zum Thema unserer aktuellen Folge. Heute darf ich dir eine Frage stellen und ich frage einfach mal, Florian, du hast ja einen Sohn, der ist jetzt 10, oder? Wie alt ist er?
Nee, der wird 9.
Ach, der wird 9. Ach, guck mal. Naja, der wird 9 und da würde ich ganz gerne wissen, wer von euch beiden, also du oder deine Frau, eigentlich immer die Besuche beim Kinderarzt übernimmt. Oftmals ist es ja tatsächlich so, dass es Aufgabenteilung gibt bei den Elternpaaren und jeder hat so sein Spezialgebiet. Ist dein Spezialgebiet, mit deinem Sohn zum Kinderarzt zu gehen?
Mein Spezialgebiet ist, nee, das teilen wir uns auf. Also mein Spezialgebiet ist eigentlich mit ihm Eis essen gehen im Sommer. Aber deswegen machen wir seit 50 Jahren Podcast, weil wir Gemeinsamkeiten haben. Aber nein, wir teilen uns das wirklich auf. Also die Kinderarzt, also Gott sei Dank, er muss jetzt nicht sehr häufig zum Arzt. Aber man hat ja so Untersuchungen, gewisse Standarduntersuchungen, die anstehen. Jetzt vor kurzem waren wir bei der U10. Das ist sozusagen jetzt neu. Eigentlich ging ja immer die Grunduntersuchung bis U9. Jetzt gibt's die U10 und U11, glaube ich, auch. Und da waren wir dann da. So. Und das hat zeitlich einfach bei uns hingepasst, weil ne, so Zeit oder Termine beim Arzt, manchmal musst du das nehmen, was du kriegen kannst. Und da können wir uns Gott sei Dank aufteilen.
Okay, guck, da habe ich in den ersten Minuten dieses Podcasts schon wieder was gelernt, nämlich, dass es jetzt auch eine U10 und eine U11 gibt. Und ich frage aber tatsächlich nicht ohne Grund, weil aus meiner Erfahrung tatsächlich die Kinderarztbesuche oftmals Sache der Mutter sind. Mütter sind ja, wissen wir ja selbst, aus biologischen Gründen prädestiniert, Pflege und Fürsorge fürs Kind zu übernehmen. Achtung, Ironie. Und darum ist auch das Fieberthermometer beispielsweise bei den Frauen ja praktisch angewachsen. Ne? Beziehungsweise eine gute Mutter muss ja nur die Hand auf die Stirn des Kindes legen und weiß sofort, wie die Temperatur ist mit 3 Nachkommastellen. Und Väter haben dann Nachholbedarf. Ich quatsche, das ist ein Scheiß. Gut, also nein.
Nein, ich finde das schon, so, das ist schon sehr, sehr eine wichtige Erkenntnis, wie ich finde. Ich glaube, da gehen viele mit.
Genau. Und wir wollen das ändern, finde ich. Mit unserem Podcast und mit dieser Folge ganz besonders, weil wir haben heute gleich 2 Experten eingeladen auf diesem Gebiet, nämlich die beiden Kinderärzte Dr. Nibras Nami und Dr. Florian Babur, die man vielleicht vom Podcast kennt, nicht von unserem, aber von ihrem eigenen, Hand, Fuß, Mund heißt der. Und der konzentriert sich komplett auf das Thema Kinder- und Jugendmedizin. Das heißt, das sind 2 ausgewiesene Experten. Und ich glaube, die können erstens unseren Hörer und Hörerinnen vielleicht nochmal ein bisschen was zu ihrem Lieblingsthema erzählen und können vielleicht auch so dieses klassische Rollenbild so ein bisschen aufweichen zum Thema, wer denn eigentlich mit dem Kind zum Arzt geht und warum das vielleicht auch mal der andere Elternteil machen sollte.
Das stimmt. Ich würde sagen, bevor wir sie reinlassen, kurze Anmerkung hier von mir. Ich glaube, der Name Florian war in der gesamten Podcast-Geschichte bei uns einer der am meisten vergebenen Namen. Das nur mal so. Wir hatten noch nie einen weiteren Marco, fällt mir ein. Na gut, aber ich freue mich auf das Gespräch mit den beiden.
Genau, also lassen wir die Ärzte doch rein, ja? Herzlich willkommen bei den echten Papas, ihr zwei.
Hallo. Ja, danke für die Einladung und thanks for having us.
Ja.
Du.
Gerne, und es ist auch total toll, dass es geklappt hat, dass ihr beide da seid. Ihr seid ja immer schwer beschäftigt. Und das ist für uns auch immer mal wieder eine willkommene Abwechslung, mal zwei Gäste zu haben. Normalerweise haben wir einen, heute haben wir doppelt Spaß, umso besser. Aber wir können nur mit einem anfangen, deshalb geht meine erste Frage erstmal an Libras. Du bist ja vor anderthalb Jahren zum ersten Mal Vater geworden. Also das heißt, du bist ja schon lange Kinderarzt, aber dieser praktische Teil, also der ganz, ganz praktische Teil, der hat gefehlt bisher. Was hat dich denn am meisten überrascht in deiner neuen Rolle? Ich glaube, nach anderthalb Jahren kann man schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen, oder?
Mhm. Also das klingt jetzt vielleicht cheesy, aber also am meisten hat mich echt überrascht, wie geil ich diese Tage finde, wo wir einfach zu zweit was unternehmen. Also wenn meine Frau mal unterwegs ist, arbeiten muss. Also ich meine das jetzt, Florian lacht schon, nicht im Negativen, sondern
der Traum des alleinerziehenden Vaters.
Nein, also ich denke, viele Papas haben ja vielleicht so ein bisschen Angst davor, dann mal so einen ganzen Tag allein mit dem Kind und dann auch noch ins Bett bringen und sich um alle Sachen selber kümmern. Und ich empfinde diese Tage immer als einfach mega gut. Ich habe vielleicht eben den Luxus, dass ich sagen kann, die Tage, wo ich mich kümmere, da versuche ich drumherum nicht so viel anderen Kram noch stattfinden zu lassen und kann mich da so voll und ganz auf meinen Sohn konzentrieren. Und wir erleben das dann so schön gemeinsam. Aber ich muss gestehen, da hatte ich vorher einfach Respekt vor und ein bisschen die Sorge, dass das einfach krass wird und dass man auch mal überfordert ist. Und da muss ich sagen, habe ich mich selber überrascht gefühlt, dass mir das einfach so mega viel Spaß macht und mich so glücklich macht. Und ist fast wie ein Urlaubstag danach gefühlt.
Okay. Florian, jetzt auf der anderen Seite, der ja schon vier Kinder hat, wie war das bei dir, als Nibras quasi Papa wurde? Hast du dich da auch so an deine Einstiegszeit, sag ich mal, zurückerinnert und ihm vielleicht so den einen oder anderen Tipp so zugeschoben, so ganz unauffällig? Komm, mach mal so.
Also man wird natürlich daran erinnert, wie das war, wenn die eigenen Kinder noch so ganz klein waren und noch so ganz hilfsbedürftig und einfach nur da gelegen sind und in ihre Windel gepampert haben. Aber also ich glaube, viele Ratschläge waren da erstens nicht nötig. Nibras ist natürlich als Kinderarzt, das hört man auch an seiner Erzählung jetzt gerade, viel sattelfester, als man möglicherweise ist, wenn man noch nie mit einem Kind alleine war. Ja, der Nibras ist, und ich natürlich auch, und Kinderärzte, und gibt's noch mehrere Berufsgruppen, aber wir sind natürlich erfahren darin, dass man mal auch einen Säugling vor sich liegen hat. Und insofern ist der Schritt, dann mit dem eigenen Kind allein zu sein, ja kein großer. Wohingegen ein Papa, der zum ersten Mal mit einem Kind diesen Alters in Kontakt kommt, da schon mal lost sein kann. Und das kennen wir natürlich auch, dass dann vielleicht die Anrufe kommen abends, wenn die junge Mama mal rausgeht und dann heißt du kannst mal wiederkommen, weil der trinkt bei mir nicht oder ich weiß das nicht oder dies nicht. Das ist ja alles, sind ja alles Erfahrungswerte, die man oder Erfahrungen, die man machen muss. Mir war immer wichtig, da keinen dieser sogenannten, oder auf Englisch sagt man unsolicited advice, dieser ungefragte Ratschlag. Hey Nibras, mach das mal so. Oder Nibras, das muss man so machen. Da kann auch kaum ein Vater was damit anfangen, auch eine Mutter nicht. Aber wenn natürlich die Frage kommt oder mal das Thema aufkommt, dann können wir über alles sprechen und sprechen wir über alles gern. Und dann gibt's aber auch umgekehrt die Sache, dass einfach jede Geschichte ist anders und jede Beziehung ist anders. Und da kann auch ein vierfacher Vater von einem anderen Papa, der ein Kind hat, was lernen. Das ist klar.
Aber wenn ich, verstehe ich jetzt richtig, Nibras, also jeder werdende Papa sollte eigentlich Kinderarzt werden. Bevor die Kinder kommen, weil dann hat man zumindest Vorerfahrung.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich will mal nicht übertreiben, wie viel man lernt als Kinderarzt. Also ich würde mal sagen, zum Beispiel, Eine Sache finde ich zum Beispiel, die ich an mir selber sehr gespürt habe, was sich sehr krass verändert hat, dass ich viel weniger Berührungsängste doch vor Babys und gerade so Neugeborenen habe. Also wenn ich damals als noch nicht Papa, junger Assistenzarzt zu einer U2-Untersuchung zur Mama kam, die vor paar Tagen frisch entbunden hat, da habe ich mir das Kind schon immer schön erstmal von jemand anderem oder der Mama selbst hinlegen lassen und habe mich da noch nicht so rangetraut, dieses kleine zerbrechliche Wesen ihr so aus der Hand zu nehmen. Das war dann meistens eine Krankenschwester, die mitgekommen ist, das Kind dann vorbereitet hat für die U2 und dann hat man sich dann quasi an den vorbereiteten Platz begeben, wo das Kind schon so lag, die Wärmelampe an war. Und jetzt, seitdem ich Papa bin, gehe ich hin und sage der Mutter, ach, bleiben Sie liegen, Sie müssen noch nicht extra aufstehen, pack mir das Kind, nehm's selber rüber und hab da Spaß dran, weil ich denke, ach, wie schön ist das, dieses federleichte Kind nochmal in der Hand zu haben, was man ja dann später irgendwann am Rücken merkt, dass das schnell weg ist, dieses Phänomen. Und das hat sich schon krass geändert. Und da hätten mir auch 20 Jahre Kinderarzt, glaube ich, nicht geholfen, diese Berührungsängste abzubauen. Das ging dann erst durch das selber Papa werden. Also genauso gut könnte man umgekehrt sagen, werd mal erstmal Papa und dann werd Kinderarzt. Das könnte man genauso gut sagen. Aber ist auch in beide Richtungen nicht richtig. Gibt wunderbare Kinderärzte, die keine Kinder haben und gibt wunderbare Eltern, die keine Kinderärzte sind. Von daher ist alles richtig so.
Nibras, du hast ja gerade gesagt, du genießt es so, mit deinem Kind allein zu sein. Jetzt muss ich das im Kopf einmal mich an Florian wenden. Du hast 4 Kinder.
Ich bin froh, wenn ich nicht allein bin.
Genießt du es auch noch, wenn du mit deinen 4 Kindern alleine bist?
Ja, das ist schon, ich glaube, das ist schon eine andere Nummer natürlich, weil dann plötzlich vielleicht nicht mehr alle 4 auf einen zukommen und ihre Bedürfnisse haben. Gerade der 13-Jährige, der fängt jetzt schon an, dass er sich einfach auch mal verzieht und was liest, was hört oder einfach auch was spielt an der Konsole. Das genießt er natürlich. Aber die anderen haben schon ihre Daueraufmerksamkeitsthemen, wo man mehr als 2 Hände manchmal braucht und mehr als 2 Arme. Das ist für mich auch ungewohnt, das ist auch klar. Also meine Frau, die das wunderbar gemacht hat die letzten 13 Jahre und noch immer macht, die hat da eine ganz andere Routine drinnen. Für mich sind das schon auch spezielle Zeiträume, wo die dann wirklich nur mich als Bezugsperson und Fokus haben. Das ist schon, da ist die Arbeit hier in der Klinik schon weniger anstrengend, muss ich sagen. Also das, aber natürlich auch, ist natürlich auch wunderbar, mit den Kindern dann so nochmal enger zu sein. Wo man aber wieder gucken muss, dass alle irgendwie auf ihre Rechnung kommen. Drum habe ich vor wenigen Jahren eingeführt, dass wir versuchen regelmäßig, dass jedes Kind einen Papatag hat, wo ich mit einem Kind eine Sache mache, irgendwie, dass wir wohin fahren, einen Ausflug machen, aber wirklich dann nur zu zweit, damit, weil das ist ja bei einer 6-köpfigen Familie, geht das ja auch total unter, dass man mal wirklich nur mit einem Kind was macht, 2 Stunden lang. Die Gelegenheit gibt's ja gar nicht, weil dann kommt der Nächste und sagt, kann ich mitmachen? Oder der Dritte kommt und sagt, nee, ich muss aber das machen, du musst jetzt weg. Also die Zeit, die exklusive Zeit, sich rauszunehmen, das ist ein aktiver Akt, den ich da machen muss und will auch.
Ja. Und zurück zum Job, da hat Nibras ja gesagt, seitdem er Vater ist, geht er da so ein bisschen anders um, mit Säuglingen zum Beispiel. Wie war das bei dir? Wie hat das Vatersein deinen Blick als Kinderarzt auf die Medizin und auf eure Patienten verändert? Hast du da auch damals was gemerkt, als Kind Nummer 1 auf der Welt war?
Ja, total. Also da bleibt kein Stein auf dem anderen, weil man natürlich ganz anders in der Materie drin ist und einen ganz anderen Blick auf Kinder dann auch bekommt und auch die Einfühlsamkeit und die Empathie sich ändert. Man, gerade wenn einem junge Eltern gegenüberstehen, die vielleicht unsicher sind oder die sehr besorgt sind. Wir sind ja beide Kinderonkologen, wir haben nur besorgte Eltern um uns. Die sind alle am Limit. Das zu verstehen, dafür musst du Angst um dein eigenes Kind schon mal verspürt haben, damit du weißt, was in denen ungefähr vorgeht. Man kann sich's eh, wenn man nicht genau das Gleiche erlebt, kann man sich's eh nicht zu 100% vorstellen. Aber im Ansatz ist das schon, ändert das schon viel. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in meiner Freundesrunde damals verkündet habe, dass wir das erste Kind, also dass meine Frau schwanger ist und wir das erste Kind erwarten, dann hat mich einer meiner besten Freunde da umarmt und ist mir um den Arm, der ist auch Kinderarzt, ist mir um den Hals gefallen und hat gesagt, jetzt sind wir richtige Kinderärzte. Und damit hatte er recht. Ich wusste gar nicht, was der meint zu dem Zeitpunkt. Aber im Endeffekt hat er recht. Aber Nibras hat natürlich auch recht, dass es viele tolle Kinderärztinnen und Kinderärzte ohne eigene Kinder gibt. Das will ich gar nicht provozieren.
Gesundheitsthemen werden ja oder wurden gerade in der Vergangenheit immer mehr so den Müttern zugeschrieben, ne? Also zum Arzt gehen, zum Zahnarzt gehen, U-Untersuchungen und so weiter. Seht ihr da in irgendeiner Form Veränderung oder ist das jetzt nur meine Perspektive? Ich selbst muss ganz ehrlich gestehen, ich war letzte Woche mit dem Sohn auch bei seiner letzten U-Untersuchung, beziehungsweise hier in Hamburg gibt es mittlerweile die U10. Das ist ja dann nochmal eine Stufe weiter quasi. Also für mich ist das eher etwas, wo ich sage, nee, für mich sind das Gesundheitsthemen auch Thema beim Sohn. Aber ich weiß nicht, aus der Bubble hier guckt, ist ja immer noch andere.
Das ist eine spannende Frage, Flo, weil tatsächlich, das ist immer wieder unser Thema hier im Podcast. Ne?
Eben drum, deswegen, also ich glaube, raus aus der Bubble geguckt, ist es ja doch, glaube ich, überwiegend immer noch ein Mütterthema. Oder seht ihr das anders?
Also wir sehen beides natürlich, ne? Also ich habe ganz oft diese Väter vor mir sitzen, die keine Frage beantworten können, die ich stelle, wann hat denn das Kind das letzte Mal Schulgang gehabt? Ach, keine Ahnung, muss ich die Mama fragen. Ja, und wie hat es das Medikament eingenommen, was wir vor 4 Tagen verordnet haben? Weiß ich auch nicht. Muss ich auch die Mama fragen. Also muss schon häufig dann das Telefon gezückt werden und dann doch die Mama angerufen werden, die dann vielleicht auch mal genervt reagiert und sich denkt, ja, hätte ich auch gleich selber kommen können. aber natürlich haben wir sehr viele Papas, die mit ihren Kindern kommen, auch alleine, zu zweit, manchmal auch Papas, die direkt mit beiden Kindern kommen, weil sie das andere auch noch mit betreuen. Und gut, ich bin in dem Beruf seit 10 Jahren. Das ist wahrscheinlich eine zu kurze Zeit, um das zu überblicken. Vielleicht kann es jemand besser beantworten, der 30 Jahre in dem Beruf arbeitet. Aber ich bin mir sicher, dass in den 90ern und in den Anfang der 2000er bestimmt dieses Bild einfach seltener war und dass mehr geworden ist, dass Väter sich da auch proaktiv einbringen. Also ich denke, dass es hier sicherlich eine Tendenz gibt dazu, dass es ausgeglichener wird, was sehr, sehr positiv ist. Aber natürlich gibt es immer noch die Familien, wo da eine klassische Verteilung dieser Aufgaben stattfindet, wo ich aber auch immer sage, solange das in der Familie auch in Ordnung ist und alle Beteiligten damit klarkommen, dann ist auch okay. Also ich habe auch bei uns zu Hause Aufgaben, wo ich denke, ich habe gar keinen Bock, warum muss ich das immer machen? Stichpunkt irgendwelche Techniksachen oder ich bin bei uns auch aus irgendeinem Grund der Beauftragte, um was bei Amazon zu bestellen. Meine Frau ist anscheinend dazu nicht in der Lage. Die hat einfach keinen Bock drauf, sagt mir immer, ja, bestell mal das. Und ich sage immer, bestell das doch einfach selbst. Also jetzt als blödes Beispiel. Aber es gibt halt so Aufgaben, die immer noch irgendwie so verteilt werden. Und wenn das für alle Beteiligten okay ist und dann mal so ein ahnungsloser Papa da sitzt, der sich heute kümmern muss, dann ist das für mich auch okay. Dann habe ich damit kein Problem. Nur wenn es dann eben, ich kenne auch so Fälle, vielleicht kann Florian da auch anknüpfen aus der Kinderonkologie, wo wir wirklich so ein schwerkrankes Kind haben und niemals den Vater sehen und uns wirklich wundern, wie kann das sein? Dieses Kind ist schwerst krank, das ist eine extreme Belastung für die Familie und wir sehen immer nur die Mutter und wenn mal der Vater kommt, dann ist er auch häufig dann wirklich komplett ahnungslos und kann gar nichts dazu sagen und das wundert mich bei den schwerkranken Kindern dann schon, weil wenn mein Kind schwer krank werden würde, ich würde glaube ich mich sehr einbringen, nicht weil ich Kinderarzt bin, sondern weil ich es mitbekommen möchte, weil ich verstehen möchte, was da passiert. Und das ist das, wo ich am ehesten das kritisch sehe, wenn dann eben dann doch immer nur die Mama da ist.
hätte ich auch total anders eingeschätzt. Also ich hätte gedacht, in eurem Fall, ne, dass da immer beide Eltern sind. Interessant zu hören.
Oft, ja, aber eben nicht immer. Also ich meinte jetzt nicht, dass das überwiegend so ist, aber es gibt solche Fälle eben.
Das dachte ich mir jetzt auch, dass ich bin ja jetzt ein bisschen länger im Geschäft als Nibras, zwar nicht 30 Jahre, aber immerhin 20 fast. Das sehe ich schon als so eine dynamische Veränderung, dass am Anfang meiner Tätigkeit hat man wirklich hauptsächlich nur die Mütter gesehen. Jetzt sind ganz häufig beide da. Mama und Papa begleiten das Kind, egal ob der 16 ist oder ob er 3 ist oder sie, in die Klinik und sind dann während des ambulanten Besuchs etc. dann hier. Das war früher meinem Gefühl nach war das weniger. Vielleicht ist das so der natürliche Übergang in die Zeit, wo dann auch öfters die Väter alleine kommen, weil es einfach, ja, ist, warum denn auch nicht? Es spricht da überhaupt nichts dagegen. Aber das, was Nibras gesagt hat mit den Vätern, die man nicht zu Gesicht bekommt, das kann ich nur unterstreichen. Wir haben genauso wie Nibras bei uns in der Klinik so ein Ritual, dass die Patienten, wenn sie mit der langen Therapie fertig sind, bei uns eine Glocke läuten. Also nach 6 Monaten, 8 Monaten, nach einem Jahr, wann auch immer, wenn die fertig sind mit dieser intensiven Chemotherapie, dann gibt's einen Termin und dann gibt's auf Station die Glocke, die dürfen die dann läuten und die Großfamilie ist da und vom Personal von uns, alle Krankenschwestern und Pfleger und die Ärztinnen und Ärzte, und da stehen wirklich teilweise bei uns, keine Ahnung, 50 Leute mitten auf der Station und die Hälfte davon hat Tränen in den Augen, weil sie so gerührt sind auf beiden Seiten. Und dann passiert es immer wieder mal, dass ich so mit unserem Psychologen, der das immer so ein bisschen orchestriert, dass ich dann sage, ah, das ist der Papa, den habe ich noch nie gesehen.
Unglaublich. Ja, aber aus deiner 20-jährigen Erfahrung, Florian, was denkst du, wie könnten wir denn Väter in den ersten, gerade in den ersten Lebensjahren, weil da ist es am prägendsten, glaube ich, medizinisch noch besser einbinden? Also sei es in der U-Untersuchung, bei Impfungen, also wie kriegt man da vielleicht noch mehr die Kurve, dass Väter sich da noch mehr verantwortlich fühlen? Habt ihr da eine Idee oder du?
Ich glaube, das ist ein natürlicher Werdegang, wo alle Beteiligten aber dazu bereit sein müssen. Also ganz allen voran ist natürlich der Papa, der sich diese Interaktionen, diese Situationen, der die auch einfordern muss und auch annehmen muss. Natürlich sind wir Männer am Anfang nach der Geburt mal Nebensache. Ja, bei der Geburt sind wir dabei, so gut es geht, und versuchen da unser Möglichstes zu tun. Dann wird das Kind vielleicht gestillt. Da sind wir sowieso während des Stillens dann auch abgemeldet. Aber das ändert sich natürlich in der Zeit. Und es gibt auch eine Zeit, wo das Kind nicht gestillt wird. Und das Kind muss auch nicht immer nur auf der Brust von der Mama einschlafen, sondern kann auch auf dem Papa liegen und bonden. Und das ist natürlich von Anfang an das Allerwichtigste. Und dadurch kommt die Beziehung zu dem Kind und umgekehrt zustande. Und dann wird auch alles andere besser möglich. Dann ist es auch nicht, oh, das Kind muss mit 3 Jahren zum Arzt, aber ist so auf die Mama fixiert, dass es sowieso undenkbar ist, dass der Papa mit zum Impfen geht zum Beispiel, weil da ist ja das Kind, dem geht's da nicht gut und das hat Angst davor vorher und danach muss getröstet werden und das alles kann der Papa nicht, weil das hat er die letzten 3 Jahre auch nicht gemacht. Aber wenn er es gemacht hat, dann ist auch dieser Kinderarzttermin, wo vielleicht was Unangenehmes ansteht, kein Problem und kann gut von ihm begleitet und mitgeführt werden.
Wie wichtig ist denn genau für das, was du gerade beschrieben hast, wie wichtig ist denn da so die körperliche Nähe, also quasi für die Vater-Kind-Bindung, ne? Und das beispielsweise wickeln oder eben auch auf dem Bauch einschlafen, das wäre ja dann, wenn ich die richtig verstehe, schon ein ganz guter Wegbereiter dahin, damit dann nicht irgendwann jemand sagt, du warst die letzten 3 Jahre nicht da, du kannst das eh nicht trösten beispielsweise.
Ja, total. Das ist das Erste, was passiert und meiner Meinung nach auch das Wichtigste, was passiert. Beziehungen und Kontakte entstehen durch Berührung. Und ob das jetzt das Basketballteam ist, das sich jedes Mal High Five gibt bei jeder Aktion und dadurch immer weiter zusammenkommt, oder ob das ein Papa ist mit seinem Neugeborenen oder mit seinem Säugling, die Berührungen von dem einen mit dem anderen, die bewirken im Körper, das ist ja auch alles wissenschaftlich bewiesen, ist auch auf Hormonebene und im Gehirn, was sich da abspielt, aber natürlich auch ganz viel auf der Metaebene. Das ist unabdingbar und ist unbedingt notwendig dafür. Je mehr, desto besser.
Also ich glaube, das Väterwickeln ist jetzt inzwischen Usus, aber tatsächlich all das, was irgendwie in diesen Krankenbereich geht, von Fiebermessen, Medikamente verabreichen und so, da haben wir, glaube ich, noch Nachholbedarf. Wenn wir mal in diesem Krankheitsbereich bleiben, wie wichtig erachtet ihr denn eigentlich Erste-Hilfe-Kurse für Eltern? Ich frage nach, weil als meine Kleinen waren, wusste ich gar nicht, dass es unterschiedliche Erste-Hilfe-Kurse gibt, nämlich der standardmäßige, den man vielleicht beim Führerschein macht oder sonst wo, und dann, dass bei Kindern ja tatsächlich irgendwie also einiges anders abläuft, plus halt irgendwie, dass man sich auch als Vater irgendwie verantwortlicher fühlt für den Gesundheitszustand des Nachwuchses.
Ja, also mega wichtig. Also eigentlich sollte es nach der Geburt so sein, dass du dann erst zum Kind darfst, wenn du deinen Nachweis der Erste Hilfe vorlegen kannst. Jetzt mal überspitzt gesagt, ist nur ein Scherz natürlich. Aber also wenn man sagt, du darfst nicht einen PKW führen, bevor du nicht einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hast, dann weiß ich nicht, warum man sagt, du darfst aber ein Kind alleine oder zu Hause betreuen und wüsstest nicht, was du im Notfall tun kannst. Dieses Kind ist ja dir ausgeliefert mit seiner Gesundheitssituation, und wenn dann ein Notfall passiert, ist es zu 100% darauf angewiesen, dass du dich dann in der Situation richtig verhältst. Und da kann eben, ob ich jetzt anfange zu reanimieren oder erstmal 3 Minuten jemanden holen muss, der Erste Hilfe kann, das kann schon einen großen Unterschied machen, zum Beispiel bei einem Ertrinkungsunfall. Und deswegen ist aus meiner Sicht ein Erste-Hilfe-Kurs für die Eltern ein Muss. Und für Beteiligte in der Familie, die auch das Kind regelmäßig betreuen, zumindest sehr, 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 sehr wichtig, auch drüber nachzudenken, einen zu machen. Also da denke ich zum Beispiel an die Großeltern oder Tanten, Onkel, wo das Kind auch mal längere Zeit sich aufhält. Und das ist ja auch mittlerweile ja total toll geworden. Es gibt so viele Möglichkeiten, Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Früher gab es halt nur irgendwie zum DRK oder so gehen und da eintragen für einen Kurs. Heutzutage gibt es Angebote online, es gibt kostenlose Angebote, es gibt kostenpflichtige, es gibt sogar Angebote, wo du eine Puppe zugeschickt bekommst, mit der du dann trainieren kannst. Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. Und es gibt aus meiner Sicht kein besseres Geschenk für die Großeltern, wenn das Kind auf die Welt kommt, oder eben für die Eltern, wenn sie es selber noch nicht gemacht haben, als ein Erste-Hilfe-Kurs. Also auf jeden Fall beide Daumen hoch und unbedingt machen.
Okay, aber wenn ich die richtig verstanden habe, Nibras, sollte der im Grunde schon Standard sein im Zuge des Geburtsvorbereitungskurses, oder? Also während der Schwangerschaft am besten schon?
Ja, natürlich, weil also natürlich ist es immer besser, man hat die Kenntnisse vorher erlangt und ist dann vorbereitet. Natürlich, wenn so ein Säugling oder ein Baby oder ein Kleinkind, das ist ja die vulnerabelste Zeit. Wenn ich jetzt den Kurs mache, wenn das Kind 7 ist, dann ist es natürlich nicht zu spät, weil es kann immer noch was passieren, wo es sinnvoll ist. Aber die vulnerabelste Zeit, das ist wirklich die ersten Monate, das erste, zweite, dritte Lebensjahr, wo das Kind sich noch an irgendwelchen kleinen Sachen verschlucken kann, wo das Kind vielleicht, aber es gibt ja auch so Ereignisse, die dem plötzlichen Kindstod nahe kommen, wo das Kind auf einmal blitzeblau im Bett liegt und die Eltern das finden und man dann reagieren muss. Oder zum Beispiel ein Fieberkrampf, mit dem man lernen muss, umzugehen. Also das sind die Zahl der möglichen Szenarien, wo man das braucht, nimmt halt mit dem Alter des Kindes etwas ab, sodass es aus meiner Sicht total super wäre. Und da sind wir genau in dem Bereich. Es hat sich irgendwie in Deutschland etabliert, dass man sich extrem während der Schwangerschaft mit der Schwangerschaft und der Geburt beschäftigt. Also, was ich ja super finde, Geburtsvorbereitungskurse mit verschiedenen Seminartagen und wirklich sehr, sehr ausführlich. Aber um das Kind selber geht's dann, gerade wenn es krank ist, nicht. Also es gibt nicht so einen Kindkrank-Vorbereitungskurs. Warum eigentlich nicht? Warum gibt es nicht einen Kurs, wo mir beigebracht wird, wie ich ein Zäpfchen einführe, zum Beispiel an der Dummy-Puppe, oder wie ich Fieber messe oder wie ich eben mich verhalten muss, wenn mein Kind reanimiert werden muss. Also aus meiner Sicht wäre das mindestens genauso wichtig wie ein Geburtsvorbereitungskurs. Und ich fände es toll, wenn das Eltern genauso wie den Geburtsvorbereitungskurs mitmachen, noch bevor das Kind kommt. Genau. Aber man muss es auch regelmäßig auffrischen. Das muss man ja auch sagen. Ne?
Aber das wäre ein spannendes Geschenk für gewordene Eltern sozusagen. So gleich am Anfang aus Freundessicht vielleicht zu sagen.
Ja, total. Also die Eltern da, gerade wenn die Mama jetzt auch noch nicht so hoch schwanger ist und dann eben auch körperlich noch nicht eingeschränkt. Das kann ja, wenn man kurz vor Geburt ist, ja auch ein bisschen schwierig sein, auf dem Boden rumzurobben und rumzuklettern und irgendwelche Reanimationsübungen zu machen. Also ruhig früh in der Schwangerschaft damit anfangen, drüber nachzudenken, und dann ist das ein mega tolles Geschenk. Also an alle, die noch nicht wissen, was sie verschenken sollen, spart euch bitte den Windeltower oder was auch immer, und verschenkt einen Erste-Hilfe-Kurs. Viel wichtiger.
Ja, ich kann sogar aus persönlicher Erfahrung sagen, dass uns das geholfen hat, meiner Frau und mir. Also wir haben das gemacht, da war er ein halbes Jahr alt. Also wir sind noch relativ spät darauf gekommen. Ich würde sagen, eigentlich ein halbes Jahr, gut. Aber es hat uns insofern geholfen, weil gerade was das Verschlucken von Kleinteilen betrifft, wir schon dann auch in der Zeit zweimal den Einsatz hatten. Und allein die Ruhe dazu behalten und nicht schreien im Kreis zu rennen, während das Kind dann irgendwie irgendwelche Kleinteile oder sowas, die es gerade abgebissen hat, in der Lunge rumfliegen hat, das ist schon Gold wert, finde ich. Also kann man nur raten.
Mhm. Total. Was ich so ein bisschen, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht Erste Hilfe, aber was für mich immer so als Annäherung an das Kind, so unter Anführungszeichen, wie funktioniert das? Was passiert, wenn ich das bewege? Was ist, wenn ich auf den Bauch rumdrücke? Wie kann ich den Arm, wie kann ich es hochheben? Wie kann ich das machen? Was da, finde ich, eine tolle Annäherung ist, was ich auch bei jedem Kind, bei jedem meiner vier Kinder gemacht habe, ist ein Babymassagekurs, wo man, also ist erstens eine exklusive Zeit mit deinem Kleinkind im Säuglingsalter, Mama nicht dabei, abgepumpte Milch daneben oder sonst irgendwie. Und dann hast du eine Stunde, wo das Kind auch wirklich exklusiv auf dich reagiert. Und ihr müsst gucken, ob ihr beide Bock aufeinander habt. Und es kann auch sein, dass, also der Papa hoffentlich nicht, aber es kann sein, dass das Kind gerade nicht will oder bereit dazu ist. Das muss man natürlich auch lesen und bemerken. Aber wenn das funktioniert, dann ist es ein, finde ich, so ein Normalzustand, der fast schon der Kinderuntersuchung, dass man merkt, oh, okay, der Bauch, das ist ja bei so Säuglingen, die haben ja durchaus mal eine ordentliche Kugel da unten und sind gut genährt, dass man auch mal merkt, wie weich ist das eigentlich normal und wie fühlt sich so ein Oberschenkel und ein Unterschenkel an, wenn ich den mal so ein bisschen durchmassiere. Das sind alles Erfahrungswerte, die mir in einer Situation, wo irgendwas nicht stimmt, dann helfen können, weil ich mir denke, okay, eigentlich ist so ein Babybauch total weich. Bei der letzten Babymassage haben wir da noch rumgedrückt und alles. Und heute ist er total hart, das Kind schreit, irgendwas stimmt da nicht. Ich finde, das ist so eine niedrigschwellige Annäherung an das, was man so alles erkennt oder nicht erkennt, sondern entdeckt bei einem Kind. Entdeckt.
Hm. Das ist dient ja alles wirklich einer positiven Aufklärung. Also jetzt schon mal hier Geschenkideen für euch Zuhörerinnen und Zuschauer auf jeden Fall. Besser als der Windeltower, wie Libras sagt. Alles, wie gesagt, dient der Aufklärung. Und dann gibt es ja noch sehr, sehr viele Mythen aus der Vergangenheit, die uns immer mal irgendwie so begleiten, die, finde ich, auch aufgeklärt werden können. Gibt es da, begegnet ihr immer noch irgendwelchen wirklich hart gesetzten, weiß ich nicht, Wissen, was eigentlich heute völlig überholt ist in eurer Praxis? Oder weiß ich nicht, beim Thema Beikost, was haben wir noch? Keine Ahnung, Erkältungen,
plötzlich der Kindstod, finde ich irgendwie.
Auch, da gibt es ja auch
viel. So gruselig, auf dem Rücken, auf dem Bauch irgendwie. Und das ändert sich ja auch oft. Da.
Also, ich würde sagen, was ich viel nerviger finde, sind die ganzen neuen Mythen, die entstehen. Diese ganzen neuen Verschwörungstheorien und irgendwelche unwissenschaftlichen Behauptungen, wo dann gesagt wird, das ist gut für dein Kind, das ist schlecht für dein Kind. Und das wird immer nur zurückgeführt auf irgendwelche individuellen Erfahrungen von Menschen, die vielleicht in einer Sache Expertise haben, aber sonst nicht. Also ich finde, ein gutes Beispiel ist immer das Thema wie trägt man sein Kind in der Trage? Da gibt es ja einen Riesenmarkt um Trageberatung und das wird verkauft und dann werden ganz viele Menschen beraten und da wird ganz viel gesagt, diese Position ist gut für die Hüfte, die gute Position ist schlecht für die Hüfte, so darfst du dein Kind nicht haben. Also zum Beispiel sagen ja viele, du darfst das Kind nicht vorwärtsgewandt in der Trage halten, weil stimmt, das für die Hüfte schlecht ist. Aber wenn du dann auf die Suche gehst nach Evidenz, die das untersucht, also wenn das wirklich so schlimm wäre, müsste man ja sagen können, es gibt einen Haufen von Kindern, die irgendwelche Hüftprobleme haben, die dann retrospektiv man zurückführen kann, dass die vermehrt vorwärts getragen worden sind. Aber solche Daten gibt es einfach nicht. Und diese Behauptungen oder diese Empfehlungen basieren rein auf Theorie, aber entwinden sich so ein bisschen unserer Praxis. Und wir als Ärzte sind ja wirklich hammerkrass an der Evidenz entlang mit unseren Empfehlungen gebunden und würden das auch nicht anders machen. Also wir gehen wirklich nicht hin und empfehlen Dinge, die nicht eine gewisse Evidenzgrundlage haben. Bis hin wirklich zu den banalsten Empfehlungen wird in der Kindermedizin drauf geachtet, gibt es dafür Evidenz oder nicht? Und wenn nicht, dann muss das auch so benannt werden. Und mittlerweile gibt es so viele Dinge, die da rumgeistern. Ich finde das jetzt zum Beispiel mit dem Tragen ist ja jetzt keine große Sache. Das ist ja das Kind wird ja dadurch nicht geschädigt, wenn man es eben andersrum trägt. Das ist vielleicht nur eine unnötige Angst, die den Eltern gemacht wird unter Umständen. Dann gibt's aber eben viele Empfehlungen, die da ausgesprochen werden, die hammergefährlich sind. Also irgendwie verzichte auf die Vitamin-K-Prophylaxe, weil Vitamin-K ist nicht gut für dein Kind. Also diese Prophylaxe, die man bei U1 bis U3 bekommt, weil irgendwelche schwurbelnden Menschen behaupten, das wäre giftig, das Vitamin-K, oder würde irgendwelche Erkrankungen auslösen. Alles widerlegt, alles durch Studien untersucht, aber es setzt sich einfach fest, und das ist ja das Problem an Verschwörungen, du kannst 99 Leute glauben natürlich nicht dran, aber eine Person ist immer dann doch irgendwie empfänglich und auch den Gegenargumenten gegenüber kritisch eingestellt und lässt sich da so von verlocken. Das finde ich viel schlimmer als jetzt so übrig gebliebenes, vielleicht altes Wissen zu, was soll man machen bei einem Schnupfen. Also Klassiker ist ja sowas, was glaube ich viele nervt und was bei Social Media viel diskutiert wird, ist, dass die Großeltern immer kommen, sagen, das Kind hat keine Socken an, die Füße sind nackt, das erkältet sich, das wird doch krank so. Und da denke ich mir, ja, egal, also das ist ja, wir sollen ruhig die Großeltern dem Kind Socken anziehen, da passiert ja nichts Schlimmes. Aber die neuen Sachen, die darum geistern, von Verschwörungstheoretikern, irgendwelche Signalgruppen, die vollgestopft sind von irgendwelchen angeblichen Heilern und Experten, die irgendwelche Dinge da empfehlen. Boah, das finde ich wirklich viel, viel schlimmer und viel gefährlicher.
Ja, ich finde, da sollte man denen auch wirklich sagen, da echt Dinge zu hinterfragen, die sie dann von irgendwelchen Influencern auf Instagram sehen.
Ja, das Problem ist, dass diese Schwurbler denen den Leuten eintrichtern, sie müssten das hinterfragen, was wir Ärzte machen. Und dass Ärzte doch davon, also es gibt zum Beispiel Menschen, die glauben, dass Ärzte relevant mitverdienen an den Impfungen von Kindern. Ja, ja, als ob es, als ob der Arzt dann am Ende so eine Provision bekommt. Je mehr Kinder er impft, desto mehr Geld verdient er. Und verstehen gar nicht, wie irgendwelche Fälle und Behandlungen in der Kinderarztpraxis abgerechnet werden. Und dass es völlig Wumpe ist, wie viele Kinder man im Quartal geimpft hat. Es ändert nichts an deinen Einkünften am Ende des Tages. Und dass alles von der, alle Studien von der Pharmaindustrie gesponsert werden, damit die Pharmaindustrie Hauptsache so viel Geld verdient. Und da sind wirklich, da wird viel zu oft dann das, was eigentlich, wo wir dann fassungslos davor stehen und sagen, aber Leute, es gibt Studien, das ist Evidenz. Und wenn du dann sagst, ja, aber die Studie glaube ich nicht, die ist getürkt. Und dann stehst du dann da und denkst dir so, okay, wie sollen wir jetzt auf der Diskussionsgrundlage weitermachen? Und da muss man irgendwie gucken, wie wir da in Zukunft uns verbessern. Weil wir leben aus meiner Sicht schon in so einer, in einem Desinformationszeitalter. Und das ist super gefährlich. Das zieht sich ja bis hin in die höchsten Ränge der Politik heutzutage, dass Sachen gesagt werden, die einfach nicht stimmen, um irgendwelche Stimmen zu gewinnen oder Politik zu machen. Und das überträgt sich auf das Gesundheitsthema auch sehr stark. Und das ist saugefährlich. Und das ist eben super wichtig, dass wir mit unserer Aufklärungsarbeit weitermachen, damit die Leute da nicht auf den falschen Weg geraten.
Florian, dir liegt noch was auf der Zunge.
Ja, ein Mythos, der aber, glaube ich, immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird. Und das finde ich auch positiv und ist natürlich auch positiv anzumerken, ist, wenn es um den Schlaf unserer Kinder geht. Ich meine, jeder von uns ist fast täglich oder eben nächtlich mit dem Schlaf unserer Kinder beschäftigt und ringt uns schon viel ab, da den richtigen Weg zu finden. Und es ist natürlich sehr individuell. Aber gerade diese Strategien, die vor, ich glaube, jetzt sind es schon 20 Jahre, wo so diese Bücher rausgekommen sind, jedes Kind kann schlafen. Und wo wirklich die reihenweise Eltern sich gezwungen gefühlt haben, ihr Kind Minuten und Stunden lang abends alleine im Zimmer weinen und schreien zu lassen und auf die Uhr geguckt haben, jetzt sind es 3 Minuten, jetzt kann ich wieder reingehen, Kind beruhigt, wieder rausgegangen, Kind weitergeschrien, jetzt sind es 5 Minuten, jetzt kann ich wieder reingehen. Also eine Tortur für Eltern und vor allem für Kinder, was vollkommener Bullshit ist, dass ein Kind so schlafen lernen soll, weil das Kind braucht eins in dem Moment und das ist die Nähe seiner Eltern, damit es sicher ist und in Ruhe einschlafen kann und sagen kann, okay, mir geht's gut, ich kann jetzt pennen und nicht, ich habe Angst, dass meine Eltern weg sind und hier ist dunkel und ich bin allein und ich bin in Panik. Wie soll ein Kind so einschlafen, außer wenn es so erschöpft ist vom ganzen Weinen und Panik und Schreien? Und das ist mein Empfinden, haben ganz viele Menschen verstanden heutzutage, dass das nicht der richtige Weg ist. Also dieser Mythos, der hat sich wieder verdünnisiert sozusagen. Und daran sieht man ja, dass solche vielleicht auch, was Marketing oder Geld angeht, dass sich das einfach nicht hält und dass irgendwie der normale Menschenverstand dann vielleicht hoffentlich doch siegt.
Aber das Buch kann man, glaube ich, immer noch kaufen, oder?
Naja, das gibt's noch, genau.
Wie was bei Amazon, klar. Kriegt man das noch, oder? Du bist der Experte.
Ja, sicherlich.
Nee, sicherlich. Nicht.
Gut, ich würde zum Schluss unseres Gesprächs nämlich gerne nochmal, wir sind ja gerade bei Mythen gewesen, nochmal so einen alten Spruch aufwärmen. Und zwar, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Hab ich in meiner Kindheit relativ oft gehört. Wie steht ihr dazu?
Sage ich dir heute auch immer noch.
Ja, da, also das ist sowas von ein bescheidener Spruch. Das gehört wirklich aus den Köpfen der Eltern raus. Aus meiner Sicht ist das nichts weniger als der Beginn einer emotionalen Problematik bei Jungs, die von früh auf lernen, dass sie keine Schwäche zeigen dürfen, dass sie nicht über ihre Gefühle reden dürfen, sie nicht äußern dürfen, sie runterschlucken müssen. Und das ist der Ursprung vieler, glaube ich, depressiver Erkrankungen bei Männern, die alles in sich reinfressen und Riesenprobleme haben, über ihre Emotionen zu sprechen. Weil wir Kindern, gerade eben Jungs, also ich gehe mal davon aus, du meinst diesen Spruch auch bezogen vor allem auf Jungs. Weil
ich
habe
jetzt
das
nicht gegendert, absichtlich. Aber man kann ja natürlich auch sagen, eine Indianerin kennt keinen Schmerz, macht's nicht besser.
Ist aber ja eben ein Spruch, der vor allem an Jungs gerichtet wird, ne? Wenn Mädchen hinfallen und weinen, dann wurde das früher eher akzeptiert und toleriert, und der Junge soll aber dann bitte nicht weinen und der soll stark sein, und diese frühe Stigmatisierung der Rollen ist für die Gesundheit einfach extrem schlecht. Wir wissen ja, dass bei erwachsenen Männern die Zahl ja zum Beispiel der Suizide viel höher ist, weil sie eben wahrscheinlich, ich vereinfache das jetzt natürlich alles sehr stark, aber zum Teil spielt da, denke ich, auch eine große Rolle, dass sie über ihre Emotionen nicht sprechen können, nicht bereit sind, eine Therapie zu machen, das als Schwäche auslegen, sich selber, und Angst haben, dass andere es einmal Schwäche auslegen. Und das dann dazu führt, dass sie irgendwann vor so einer Riesenkrise stehen, dass der einzige Ausweg eben der Suizid für sie ist. Und ich glaube eben, dass das was damit zu tun hat, dass Kinder oder Jungen früh dazu gebracht werden zu glauben, sie dürften nicht keinen Schmerz haben. Und das ist, das finde ich, ist so wichtig, dass man Kindern das genau andersrum beibringt, dass auch Jungen weinen dürfen, dass man auf ihre Emotionen eingeht, dass man ihnen auch beibringt, dass sie offen sein sollen. Das ist ein Investment in die seelische Gesundheit für das Rest des Lebens.
Ist das auch Teil eures neuen Kinderbuchs, was ihr geschrieben habt?
Ich halte es mal in die Kamera, ich habe es zufällig mit.
Sag mal, genau. Oder du darfst auch weinen, das ist auch okay.
Also das ist auf jeden Fall, spielt dieses Thema da auch eine Rolle, weil wir darauf versucht haben zu achten, dass alle Kinder dort mit ihren Emotionen so umgehen können, wie sie wollen. Und wir haben eben auch eine Szene, wo ein Kind zum Beispiel zur Impfung kommt mit dem Vater, bewusst auch der Vater, der sich kümmert um das Kind bei der Impfung. Und als das Kind die Impfung bekommt, rollen beiden eine Träne über die Wange, dem Kind und dem Papa. Und das haben wir extra ja so gemacht, auch damit wir zeigen, dass es gut und schön ist, wenn die Eltern empathisch sind und die Väter empathisch sind und mit den Kindern die Emotionen mitfühlen, statt den Kindern irgendwie ihre Emotionen auszureden oder zu sagen, war doch nicht so schlimm oder ist das tut doch gar nicht weh, sondern das akzeptieren, dass eine Impfung blöd ist und vielleicht einfach das mitfühlen können mit ihrem Kind, vielleicht auch ein kleines bisschen stolz sind, dass das Kind das geschafft hat, und dann ist es völlig okay, dass auch dem Papa die Tränen über die Wange rollt. Und das ist so ein Detail, was in diese Richtung geht in unserem Kinderbuch, genau.
Ein tolles Buch übrigens, weil es irgendwie halt nicht nur aufklärt darüber, was in einer Kinderarztpraxis so alles passieren kann, sondern halt auch zwischen den Zeilen und über auf der Bildebene halt noch sehr viel mehr transportiert.
Ich finde, man kann auch erwähnen, dass es ja sicherlich, also ihr richtet euch ja natürlich an Kinder, würde ich sagen, bis zu welchem Alter? Habt ihr das vor Augen gehabt?
Nach oben hin ist es, glaube ich, offen. Wir haben gesagt, um fair zu sein, haben wir als untere Empfehlung 3 Jahre genommen, wobei ja auch ein 2-jähriges Kind und mein 1,5-Jähriger hat auch schon Spaß an dem Buch, aber so richtig, richtig was anfangen kann man damit so ab 3 Jahren, aber auch im Schulkindalter, Grundschulalter gibt es noch viele Szenen, und die Kinder in dem Buch, also die Patienten und Patientinnen, sind ja bewusst auch aus verschiedenen Altersklassen, sodass man auch später immer noch da andocken kann und sich mit den Figuren identifizieren kann.
Ja, also das finde ich sehr wichtig.
Genau. Das glaube ich, macht das Buch auf jeden Fall geeignet. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein 10-11-Jähriger damit noch Spaß hat.
Eben, und ich denke, da wird eine Grundlage gelegt, oder wie sagt man, Grundstein gelegt, ne? Also was das Thema mitten, was wir gerade besprochen haben, mit einem Indianer, der keinen Schmerz kennt, betrifft. Und natürlich aber auch, es ist nie zu spät. Ich glaube auch, Kinder im etwas älteren Alter sind dafür sicherlich immer noch empfänglich, und man kann mit denen relativ gut, glaube ich, über das Thema sprechen.
So, ihr zwei. Wer unseren Podcast regelmäßig oder regelmäßiger hört, der weiß, zum Ende hin gibt es immer wieder die gleiche Frage. Ich wiederhole sie aber trotzdem gerne immer wieder. Und zwar haben wir eine Spotify-Frage. Das heißt, es gibt auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema der Folge passt. Es kann aber auch eins sein, was man morgens im Radio gerade gehört hat, was einen vielleicht in seinem Leben als Vater geprägt hat oder einfach ein Ohrwurm, den man gerade nicht aus dem Ohr bekommt. Und weil wir zwei Gäste haben heute, brauchen wir natürlich auch zwei Hits oder zwei Lieder. Wer von euch beiden möchte dann anfangen, sich ein Lied zu wünschen? Florian vielleicht.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich würde gerne nehmen von der Band, die übrigens bei uns im Podcast auch schon mal zu Gast war, auf die wir große Stücke halten, namens Deine Freunde.
Ach ja, die waren bei uns auch schon im Podcast.
Ah, das muss ich mir anhören. Tolle, tolle Typen, so wie ihr. Und zwar das Lied Ganz groß. So heißt das. Und ich find das so rührend jedes Mal, wenn ich es höre und wenn ich den Text lese oder höre. Das beschreibt so, dass wie ein Kind selbstständiger wird und was es alles schafft und erlernt hat mit der Hilfe. Ich finde das ganz, ganz rührend.
Kommt auf die Liste.
Schön.
Lieber was.
Toll.
Ich habe jetzt nichts Tiefgründiges. Ich nehme einfach das Lied, was mein Sohn aktuell am meisten abfeiert. Und ich glaube, das ist für Kinder gut geeignet. Und Kinder haben von Natur aus einen ganz coolen Musikgeschmack und erkennen früh, wozu man sich gut bewegen kann. Und deswegen, falls noch nicht auf eurer Liste ist, würde ich mir wünschen, von MGMT den Song Kids auf die Liste zu nehmen. Der Name passt auch.
Ja.
Und das ist einfach ein, das kennt ja natürlich jeder denn das Lied. Und ich finde, dass das total Spaß macht, mit seinen Kindern dazu abzugehen.
Super, ist auf jeden Fall noch nicht drauf, kann ich dir schon sagen.
Genau, und den tiefgründigen Part hat ja auch schon Florian übernommen, also insoweit.
Genau, so ist unsere Rollenverteilung.
Gut, okay, also diese zwei Lieder kommen auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache, die ihr abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast. Abonnieren, natürlich anhören, weiterempfehlen, bewerten, gerne mit 5 Sternen mindestens. Und wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder zu unserem Podcast allgemein, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und der Florian weiß wie immer, wohin die E-Mail geht.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de. Und vielleicht darf ich da noch dran setzen. Und wir haben natürlich auch einen Echte Mamas Podcast.
Stimmt.
Den ihr auch abonnieren dürft. Und erstmal anhören natürlich, bevor ihr abonniert. Wo es auch sehr, finde ich, sehr spannende Themen, auch tiefgründige Themen gibt.
Genau, und wo wir hier gerade schon so fleißig Werbung machen, euer Buch haben wir ja schon genannt, euer neuestes Kinderbuch. Ihr habt auch schon einen Ratgeber geschrieben. Ansonsten, wo treibt ihr euch am meisten rum? Also klar, euer Podcast, aber wenn man eher Social Media affin ist und ihr macht da ja auch viel, wo soll man hingehen, um mehr über euch beide zu erfahren? Instagram, ja, TikTok.
Zauberwort ist immer Hand, Fuß, Mund. Und gerne bei Instagram und TikTok dem Kanal abonnieren. Da machen wir ja sehr, sehr viele Video-Aufklärungsformate und zeigen auch Dinge aus unserem Alltag in der Klinik. Und ich meine, das wird auch immer ausgespielt auf Facebook in unseren Account. Wer da noch unterwegs ist, da gucke ich selber gar nicht mehr. Ich kenne mein Passwort nicht mehr. Ich muss das mal nochmal erneuern. Aber ich sehe immer, dass das auch dann da ausgespielt wird. Dort kann man auch alle Inhalte sehen. Aber sonst Instagram und TikTok sind die Hauptkanäle. Und dann natürlich überall, wo man es hören kann, auch der gleichnamige Podcast Hand, Fuß, Mund.
Aber sag mal, eine Frage, die mich mal was mir vorhin gekommen ist, verwechselt man euch häufig mit Mund, Hand, Fuß?
Hand, Mund, Fuß ist der Dauerbegriff.
Ja.
Also Hand, Fuß, Mund ist ja auch der richtige Begriff für die Erkrankung, muss man sagen.
Hand,
also
Mund,
die,
Fuß.
Die heißt okay. Hand, Fuß, Mund, Krankheit, so wie wir.
Dann
Hand,
sagt die Hadikite das immer falsch geschrieben.
Es sagen, würde ich mal sagen, 80% der Menschen sagt's eigentlich falsch. Und so richtig, richtig gibt es nicht. Und eigentlich, wenn man es nach der Reihenfolge der Symptome aufzählen würde, müsste es eigentlich Mund, Hand, Fuß heißen. Weil meistens im Mund losgeht.
Also es gibt sicher eine Folge zu dem Thema schon bei euch. Da können wir dann hinverweisen, oder wenn man es ganz genau wissen will. Ansonsten könnt ihr euch noch irgendwas spoilern? Also wird die nächsten Wochen noch irgendwas kommen, worauf wir uns freuen dürfen?
Ja, die nächsten Wochen noch nicht, aber wir freuen uns total, dass Nibras und ich, wir beide im Januar auf Tour gehen und dass wir eigentlich den ganzen Januar unterwegs sind und in ganz vielen Städten in Deutschland, insgesamt 11 Stück, Norden, Süden, Osten, Westen, live auftreten werden. Und da haben wir schon richtig Bock drauf und freuen uns schon, da unsere Geschichten, unser Wissen, unsere lustigen, unsere traurigen Aspekte und Stories zum Besten zu geben.
Genau, es wird gelacht, es wird geweint und es wird viel gelernt. Ja, wir sind noch in Hamburg. Genau.
Okay, also das erhöht die Vorfreude und ich würde mal sagen, vielleicht hören wir uns schon vorher, aber wir sehen uns allerspätestens im Januar 2026 bei eurer Tour.
Würde ich auch sagen. Tickets gibt's auch schon, das ist wichtig, dass man sich die sichert, solange die noch da sind.
Gut, okay, zwei Gäste habt ihr schon?
Ja.
Sehr gut.
Gut, ja. Dann schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
Wir danken euch.
War total schön, spannend, kurzweilig. Und ich finde auch, wir haben so auch die Papa-Sicht durchaus beleuchtet. Und ich glaube, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf.
Auf jeden Fall, gerne.
Sehr gerne. Gut.
Okay. Sehr schön. Also dann bis bald hoffentlich. Und alle anderen hören wir in zwei Wochen spätestens wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.